Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Grafikdesignerin Yang Liu. Bekannt geworden vor allem durch Bücher fast ohne Worte, in denen sie mit witzigen und klugen Piktogrammen zum Beispiel Alltagssituationen in Ost und West beleuchtet. Frau Liu, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank.
Frau Liu, alle unsere Gäste werden natürlich erstmal mit einem Kaffee oder einem Tee versorgt, wie sie möchten. Sie sind die Erste, die schon vorab gesagt hat, ich möchte bitte ein Glas heißes Wasser haben. Ist das chinesische Medizin?
Ich denke ja. Also das ist durchaus etwas, man löst Bauchschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, viele Sachen in ein Glas heißes Wasser.
Ich hoffe, Sie haben keine Bauchschmerzen, Halsschmerzen oder Kopfschmerzen.
Wenn, dann wird es damit auch gelöst.
Das ist wirklich so ein Teil der chinesischen Wohlbefindens. Ein Glas heißes Wasser, etwas ganz Einfaches.
Also das ist vielleicht so eine Idee der chinesischen Medizin, dass man mit Wärme viele Sachen heilen kann. Die meisten Fälle hilft das auch bei den Sachen.
Merken wir uns, ein Glas heißes Wasser gegen alles, empfohlen von der Designerin und Hochschullehrerin Yang Liu. Die erzählt uns in dieser Stunde von ihrem Leben zwischen den Kulturen und auch davon, wie man sich mit Strichmännchen oft klarer und schneller mitteilen kann als mit Worten. Frau Liu, chinesische Namen haben oft eine Bedeutung. Yang Liu, hat Ihr Name eine Bedeutung? Erzählt er uns etwas?
Mein Name ist ja kurz nach der Kulturrevolution vergeben worden. Und in meiner Generation heißen ganz viele Leute Liu Yang. Ist auch der Wunsch, dass man auch wieder reisen kann. Also mein Name heißt so ungefähr sinnlich übersetzt, dass man auch weit reisen kann.
Ist das das, was Ihre Eltern Ihnen gewünscht haben, als Sie geboren wurden?
Ich kann nur so annehmen, ja.
Yang Liu in Deutschland, eben Sie sagten Sie selber Liu Yang. Im Chinesischen ist eigentlich der Nachname vorne. Haben Sie das geändert, seitdem Sie in Deutschland sind?
Man muss ja Vornamen und Nachnamen ausfüllen. Und der Nachname ist damit Familiennamen gemeint. Und damit steht da immer Liu und so wurde ich immer genannt. Und um das dann nicht nochmal tausendmal zu erklären, habe ich irgendwann einfach direkt so aus. Also ich komme immer drauf an, wenn ich in China bin, bin ich natürlich Liu Yang.
Mhm, aber damit die Deutschen nicht immer Frau Yang sagen, sondern Frau Liu.
Genau.
Aufgewachsen in der Altstadt in Peking, in Hutongs. Das ist das historische Viertel. Sind das sehr besondere Häuser, diese Hutong?
Das sind einfach ältere Häuser, die unterschiedlich seit 100 bis vielleicht 500 Jahren gebaute Häuser von jeweils früher immer eine Familie bewohnt.
Mhm. Und gibt es ein besonderes Gemeinschaftsgefühl unter den Altstädtern in Peking, wenn man in so historischen Häusern wohnt? Oder ist das, könnte man genauso gut in einem 20-stöckigen Gebäude groß werden?
Nein, also die Straße ist schon eine Gemeinschaft. Man kennt fast jede Familie. Man weiß ungefähr, also man weiß eigentlich von jedem, was er macht. Und wie viele Katzen man hat, weiß man auch. Mhm. Es war früher eine sehr enge Gemeinschaft, aber heute sind natürlich sehr viele Menschen angezogen, die nicht von dort sind und die Ureinwohner sind teilweise ausgezogen, aber die Ureinwohner unter sich, man hat ja einen anderen Akzent.
Mhm.
Da erkennt man sie schon und dann hat man schon so wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, das gibt es bis heute noch.
Einen anderen Akzent innerhalb dieser Riesenstadt Peking?
Genau.
Tatsächlich?
Man hat eine andere Art, Sachen zu sprechen, die Altstädtler. Mhm. Also es ist nicht unbedingt eine andere Sprache, man versteht sich, aber das wird so wissen, wie die Berliner einfach Berlin hat, gibt es in der Pekinger Altstadt auch diesen Kodex.
Inzwischen können Sie auch, nehme ich an, auch ein bisschen Berlinern. Sie sind seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, 1976 geboren in Peking und einige Zeit dann bei der Oma aufgewachsen, nicht bei den Eltern. Wie kam das?
Das ist was relativ Normales zu jener Zeit, weil in China ja die Frauen alle Vollzeit arbeiten. Es gab auch nicht so eine lange Elternzeit. Man kann sich vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Wochen erholen. Dann geht es weiter. Also das ist, es gibt keine Hausfrauen. Zumindest so meine Kindheit inzwischen eventuell. Aber damals war das auch, es war absolut ungewöhnlich, dass irgendjemand zu Hause war.
Einige Zeit lang waren Sie mit Oma auch ziemlich alleine, denn die Eltern waren in Deutschland und Sie waren in Peking. Wie kam das?
Das war ist im Grunde nur ein Jahr. Mein Vater hat in Deutschland als Austauschingenieur gearbeitet und später promoviert. Und meine Mutter hat ihren Master gemacht. Und so wollten sie ihr Leben erstmal hier ordnen und dann könnte ich nachkommen. Das ist deswegen.
Dann wollten die Eltern sie holen, aber sie wollten nicht.
Nee, ich wollte nicht, war ganz zufrieden in Peking. Wusste keinen Grund, warum ich da weg musste.
Auch nicht, um zu den Eltern zu kommen.
Nee, ich muss sagen, dass die Bindung zu Großeltern in meiner Generation immer stärker war als zu den Eltern, weil ich sie einfach die ganze Zeit hatte.
Mhm. Aber dann ging es trotzdem gegen ihren Willen von Peking nach Paderborn.
Genau, das war durch eine kleine Lüge geschehen. Meine Eltern meinten, in Deutschland müssen wir nicht zur Schule gehen. Dann dachte ich, was für ein tolles Land. Und da muss ich hin.
Schule war nicht ihr Ding. Auch in China schon nicht.
Nee, also ich fand die Schule immer wahnsinnig langweilig. Ich wusste nicht, warum man den ganzen Tag zu diesem Ort hingehen muss. Die Kinder waren sehr nett, aber wie uns Sachen beigebracht wurde, fand ich überhaupt nicht sinnvoll. Ich habe einfach überlegt, das kann man auch anders lernen und wollte eigentlich nicht hingehen.
Dann gab es statt der Pekinger Schule die Schule in Paderborn und das war für Sie vom Regen in die Traufe, beides doof?
Ja, ich muss sagen, das war... bei einer Sache war das besser. Die Lehrer haben meine Anwände ernst genommen. Ich hatte immer sehr viele. Aber im Grunde fand ich das genauso langwierig, dieser Schulweg, dass man das so da sitzt und jeden Tag das sich anhören muss.
Aber Sie müssen rasend schnell die deutsche Sprache gelernt haben, von der Sie doch wahrscheinlich vorher keine Ahnung hatten.
Genau, also ich musste das relativ schnell lernen, weil ich ja sehr gerne rede. Und wenn ich nicht die Sprache beherrsche, könnte ich das gar nicht. Und deshalb war ich so ein bisschen unter Druck.
Hat jemand geholfen?
Ja, natürlich. Ich habe sehr viel Zeit gehabt. Das war meine Hilfe. Ich hatte gar keine Freunde, weil ich nicht reden konnte. Hatte ich sehr viel Zeit und habe selber einfach die ganze Zeit genutzt, um die Sprache zu lernen.
Eine unheimliche Konzentrationsleistung dann auch, nicht?
Wenn man ich glaube, das war eher freiwillig. Ich glaube, wenn man dazu gezwungen wird, ist es anders. Ich glaube, Kinder lernen am besten, wenn sie das gerne tun, weil sie ein Ziel haben. Ich wollte unbedingt dann reden.
Mhm.
Das war so.
Und dann ging es mit den anderen Kindern. Wenn man reden kann, darf man mitspielen.
Ja, also das ganz so war das nicht. Später aufs Gymnasium ja. Also in die siebte, achte Klasse war ich ja auf einer Hauptschule. Weil es damals die Regel war, ausländische Kinder sollten direkt in die Hauptschule. Das hatten wir auch gar nicht verstanden. Also zum Glück konnte ich dann aufs Gymnasium wechseln. In die Hauptschule hatte ich in der Tat nicht so viele Freunde gefunden, mit denen ich gemeinsam Themen hatte, aber im Gymnasium schon.
Sie sind dann ja von der Schule sehr schnell geflüchtet. Sie haben sich als ganz junges Mädchen und mit ungeheurer Hartnäckigkeit an Kunsthochschulen beworben. Nun möchten das ja viele sich künstlerisch ausdrücken und aber dann wirklich mit 14, 15 eine Mappe machen, vorsprechen, das durchziehen wollen, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Woher haben Sie diese Hartnäckigkeit? Wussten Sie schon immer, was Sie wollen?
Also meine Familie hat mich immer zu Kunstunterricht in China schon geschickt. Also ich war ja relativ gut vorbereitet auf diesem Wege. Mhm. Meine Mutter ist ja Modedesignerin, sodass ich immer in diese Richtung schon was machen wollte. Das war schon relativ klar. Aber ich wollte unbedingt was anderes machen als die Leute in meiner Familie, sodass Kommunikationsdesign für mich als Fach dann ins Auswahl fiel. Und ich habe da mir viele Mappen angeschaut von verschiedenen Bewerbern in verschiedenen Hochschulen und dann dachte ich, das kann ich schon lange.
Da waren Sie 16?
Da waren Sie 16? Da war ich 14 bis 15, bin ich dann zu verschiedenen Mappenberatungen hingefahren.
Aber dass jemand so jung dann in eine Kunsthochschule marschiert und sagt, ich möchte hier studieren, das ist zumindest in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, die Professoren haben wahnsinnig positiv auf mich reagiert. Ich habe die alle Briefe geschrieben und gesagt, jetzt kann ich schon studieren. Und die haben mir alle zurückgeschrieben. Und das fand ich wahnsinnig für mich bestätigend, dass ich das auch tun konnte.
Mhm. Aber haben Sie sie auch genommen dann mit 16, sehr früh schon.
Genau, ich hatte eine Zulassung mit 16 und bin aber doch erst mit 17 erst, ich erst angefangen, ja.
Weil Sie vorher nicht durften? Also altersbeschränkt?
Die erste Bewerbung haben Sie rausgefunden, ich war noch nicht 18. Und dann konnte ich nicht anfangen, ich muss warten, bis ich 18 war. Und ich konnte mir nicht vorstellen, noch 2 Jahre zur Schule zu gehen. Und dann hat mich dann von der HDK damals, heute UDK, eine Zulassung gegeben. Und dann konnte ich, da war ich schon 17, dann in der UDK anfangen.
Und Frau Liu, das heiße Wasser hilft. Sie haben noch kein bisschen gehustet.
Ja, ein Wundermittel.
Yang Liu ist unser Gast, Hochschulprofessorin und Designerin mit eigener Agentur. Und eines der schönsten und gewitztesten Plakate, die Sie gemacht haben, es fiel mir sehr auf, war fürs Aquarium des Berliner Zoos ein Fisch in einem Elefanten, ich sag mal, versteckt ein Fischophant sozusagen. Der Witz dabei, der Elefant gibt dem Fisch seine Beine. Und dann gehen sie gemeinsam ins Aquarium. Ist sowas ein Blitzeinfall, Frau Liu, oder das Ergebnis langen Knobelns?
Ich denke, das war eher die Idee, dass die Kinder sich angesprochen fühlen. Ein Elefant wollte kein Ticket kaufen und gehen so als Einheimische ins Aquarium, da er sich als Fisch verkleidet hat.
Ach so.
Und der Schwein als Krokodil in Zweiteilerkostüm. Und so weiter. Also zwei Mäuse als Schlangen. Das sind eher so das Reinschleichen ins ein Ort, wo man sich nicht hingehört, aber gerne da sein will.
Der Elefant gibt dem Fisch natürlich auch die Beine und dann sprachlich gehen wir in den Zoo. Mir kam so der Gedanke, so ein Einfall könnte vielleicht auch gerade jemand haben, der die deutsche Sprache nicht als Muttersprache, aber erlernt hat und sie dann ganz besonders abklopft. Das ist ja auch ein Sprachspiel.
Das war wirklich eher als Verkleidung gemeint.
Also, ach so.
Das geht um die Eltern und Kind. Ich wollte die Familie ansprechen, dass sie gemeinsam ins Aquarium gehen.
Mhm.
Das ist natürlich auch schön, wenn der Fisch und Elefant zusammen geht.
Mhm. Das Deutsche haben Sie rasend schnell gelernt. Sie sind dann
Ich habe ja auch keinen Vergleich zu anderen. Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig schnell oder normal war. Also das konnte ich so nicht beurteilen.
Also ohne ein deutsches Wort, ganz schnell von der Hauptschule aufs Gymnasium, das dann nicht fertig machen aus Langeweile, das ist schon besonders, sage ich jetzt mal so. wie empfinden Sie sich eigentlich? Deutsch-Chinesin, chinesische Deutsche, was sind Sie für sich selbst?
Ich denke, das ist auch Tagessituation abhängig, je nachdem, wie ich mich an dem Tag fühle. Ich habe auch andere Orte bereist und auch Orte gewohnt. Das hat nicht unbedingt mit der Länge der Zeit zu tun, wo ich war. Zum Beispiel Istanbul ist so eine Stadt, wo ich öfters war, aber insgesamt nicht länger als ein paar Monate. Und ich fühle mich dort auch ein Stück weit heimisch. Es ist ein wunderschöner Ort.
Mhm.
Genauso Havanna ist eine meiner Lieblingsstädte. Ich war da nur einmal. Also ich denke, ich fühle mich immer als so eine Mischung von Deutsch, Chinesisch, auch von allen anderen Orten, wo ich war.
Mhm.
Ich denke, so im Privatleben bin ich, glaube ich, eher Chinesisch.
Mhm.
Im Berufsleben oder vielleicht auch andere Situationen, was man als Erwachsene erlernt hat, bin ich definitiv da mehr Deutsch. Also es ist eine Mischung.
Mhm. Sie haben auch lange in Amerika gelebt, dort gearbeitet in einer sehr renommierten Agentur. Nun sind die USA, New York ist ja ein Melting Pot.
Mhm.
Da fällt man als Deutsch-Chinesin gar nicht so auf. War das angenehm?
Das war sehr angenehm, ja, das muss ich sagen. Ich habe auch da gelernt, dass man sich nicht definieren muss. Man ist einfach man selbst. So gemischt oder nicht gemischt, man kann einfach so sein, wie man will, das hinterfragt auch keiner. Ich kann einen Tag sagen, ich bin Chinesin, einen anderen Tag, ich bin Deutsch oder ich bin Schwedin oder ich bin Isländerin. Das interessiert auch keiner und das findet jeder gut, dass man das so einfach so ist, was man denkt.
Hat Ihnen das geholfen? Denn als Teenager waren das ja vielleicht schon ein bisschen Konflikte, auch Außenseiterin zu sein in Paderborn.
Auf jeden Fall. Also ich denke, die Zeit in New York hat mir sehr viel geholfen, die Kultur natürlich in mir selber zusammenwachsen zu lassen, auch das zuzulassen und nicht zu kategorisieren mich einfach so sein zu lassen. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen.
Es ist ja auch ein Reichtum, ne? Von so viel Kulturen, so viel in sich selber zu haben.
Ja, ich denke, was mir besonders geholfen hat, sind die Blickwinkel, die man dann dadurch hat.
Mhm. Wann merken Sie denn, jetzt habe ich mich gerade sehr deutsch verhalten oder jetzt habe ich mich gerade ganz chinesisch verhalten?
Ja, sicherlich gibt da ein und anderen Situationen, wo ich sehr deutsch oder sehr chinesisch handle. Aber das Gute ist, dass man immer diese Wahl hat, so oder so zu handeln. Und manchmal bin ich auch amerikanisch, weil also mit verschiedenen Verhaltensweisen aus verschiedenen Ländern ist für diverse Situationen auch angenehm.
Haben Sie ein Beispiel, wann Sie sich selber so in die eine und wann Sie sich selber in die andere Richtung bewegen?
Zum Beispiel im Restaurant, wenn der Kellner dann fragt, wie hat's geschmeckt? Also in Deutschland wird man sehr ehrlich antworten. Und das ist in den USA nicht so. Man macht immer ein Kompliment. Und das finde ich eine sehr schöne Brauch. Das muss man, also manche Sachen muss man nicht so ehrlich antworten.
Und wie macht man das in China?
In China wird die Frage nicht gestellt. Das ist ein ganz anderes Konstrukt. Man kommt einfach wieder.
Ach, wenn man in China für Gäste kocht, fragt man nicht?
Das wird nicht gefragt. Nein, ich habe noch nicht erlebt, dass man das fragt.
Aber man bedankt sich doch wahrscheinlich, oder ist das auch ein ganz großer kultureller Unterschied?
Also privat auf jeden Fall. Mhm. Privat macht man sehr viele Komplimente, aber in einem Restaurant ist es ungewöhnlich.
Wann sind Sie eigentlich nach dem großen Umzug wieder in China gewesen? Das erste Mal.
Ich war in der Tat erst 5 Jahre später da, was eine sehr lange Zeit war.
Mhm. Wir hatten neulich einen Vielreisenden zu Gast, der auch mehrere Male in China war, längere Zeit, und meinte, er sei eigentlich jedes Mal in ein anderes Land gereist, weil die Entwicklung dort so sehr schnell geht. Wie haben Sie das erlebt?
Also China ist nur nicht mit der Zeit sehr schnell, auch sehr vielfältig, wenn man in Pekinger Altstadt ist oder in der Neustadt oder ein bisschen außerhalb von Peking in einer kleinen anderen Provinz. Das ist alles komplett andere Welten. Ich glaube, als man in China aufgewachsen ist, dann weiß man das. Man ist sehr wenig überrascht auch von diesem Unterschied. Man freut sich natürlich jedes Mal, aber man ist nicht so, dass man sagt, wieso ist das anders? Und dann, das ist schon immer so, dass sich das sehr stark variiert.
Sie haben inzwischen eine Familie gegründet mit einem chinesischstämmigen Mann. Sie haben 2 Kinder. Was wünschen Sie sich für diese beiden Kinder?
Dass sie diese Frage, woher sie kommen oder wer sie sind, nicht mehr gestellt werden. Dass sie so sein können, wie sie sind. Einfach so sie selber.
Mhm. Und welche Sprachen sprechen die Kinder?
Sie sprechen Deutsch, Chinesisch und Englisch.
Mhm. Alle drei?
Alle drei, ja.
Ich stell mir einfach Chinesisch besonders schwer vor, schon wegen der vielen, 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 vielen Schriftzeichen, die man da auseinanderhalten muss.
Also ich muss ehrlich zugeben, dass dessen Chinesisch wirklich nicht besonders ist. Das lernen sie zwar am Wochenende in einer chinesischen Schule, aber dadurch, dass sie nicht so viele Kinder haben, die Chinesisch mit ihnen sprechen, ist es wirklich, sprechen sie auch nicht so wie ein Muttersprachler.
Und bei Ihnen zu Hause geht das auch auf schöne Weise durcheinander, dass Sie in 3 Sprachen mit Ihren Kindern reden, oder halten Sie das?
Nein, also wir sprechen schon, also einer von uns spricht Chinesisch mit ihnen komplett. Mhm. Und ich habe bislang Deutsch mit ihnen gesprochen. Und ab und zu, wir haben sehr viele englischsprachigen Freunde und da haben wir sehr viele Leute, die bei uns einfach Englisch sprechen. Und dadurch ist die Mischung so gekommen.
Ein wunderschönes, nicht sehr großes Buch liegt vor mir, Ost trifft West. Ein großer Bucherfolg bei seinem Erscheinen für Yang Liu, unseren Gast. Ein Buch zum Gucken, das Verhalten, Lebensgefühl und Normen zweier Gesellschaften in Piktogramme fasst, also einfachste Strichmännchen und Punkte auf blauem Grund für Deutschland und auf rotem Grund für China. Frau Liu, da sind ja ganz viele Beobachtungen Bild geworden, beziehungsweise Piktogramm. Ich habe mich spontan gefragt, ob das für Sie auch eine Art Tagebuch ist, dieses Büchlein.
Das war in der Tat als Tagebuch gedacht. Ich habe das damals in New York angefangen, eben wie ich ihm erzählt habe, dass ich dort diese Mischung in mir selber auch akzeptieren konnte, habe ich gedacht, das ist ein toller Zeitpunkt, das einfach zusammenzufassen, meine Erfahrungen, und habe dann mit den ersten 12 Bildern angefangen und das hat sich dann in den nächsten Jahren dann erweitert.
Gucken wir mal ein bisschen gemeinsam, gucken wir mit den Ohren für die Hörer. Party heißt es, in Deutschland stehen so kleine Runden mit 2 bis 4 Leuten zusammen, mancher floatet auch ganz alleine. In China ist es ein großer Kreis. Was erzählt uns dieses Piktogramm?
Also in China muss eine Party immer etwas Gemeinschaftliches passieren. Meine Mutter war mit mir auf einer Party und dann sah sie die Situation, als es fast zu Ende war, hat sie gefragt, wann fängt das endlich an?
Ehrlich?
Und das ist natürlich einfach eine ganz andere Gewohnheit. Inzwischen sind junge Leute natürlich auch auf die andere Seite, die andere Art von Partys gewöhnt. Aber ältere Generationen haben natürlich ganz andere Art von Feiern im Kopf.
Und Ihre Mutter dachte, wann fängt endlich das Fest an? War die Stimmung so lau?
Nee, aber man dachte, man muss doch eine Ansprache, man muss doch irgendein Event, das ist vielleicht eine Vorstellung. Man stellt sich grundsätzlich auch alle gegenseitig vor und lässt niemanden allein da, wie Sie gesagt haben, floten. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ja, also man freut sich mal auf ein gemeinsames Event. Und das nicht kommt, ist für natürlich die ältere Generation, gerade meine Mutters Generation, unverständlich.
Ihr fehlte was. Genau. Auch Networking, Kontakte machen, scheint in China dem Piktogramm nach eine erheblich wuseligere Angelegenheit zu sein als in Deutschland. Können Sie uns das mal ein bisschen erzählen, was diese vielen, vielen Verbindungen, viel mehr als in Deutschland, wo es aber auch eine ganze Reihe sind?
Es sind einfach diverse Verbindungen zwischen Menschen, also Kontakte auch in dem Sinne von Netzwerken oder wie man seine Kontakte umgeht. In China ist es wirklich so, dass man viel mehr Menschen kennenlernt, man ist auch offener, geschäftlich wie privat, neue Menschen kennenzulernen, dann in seinem Kreisen auch wieder reinzulassen. Man erweitert sich auch. Das ist nicht so, dass man ein ganz festes Kreis hat und dabei bleibt es, sondern jeder ist relativ offen, dass das auch beweglich bleibt, sodass so zu dieses viel komplexere Struktur kommt.
Fehlt Ihnen das in Deutschland manchmal?
Damals ja, als ich kleiner war, sehr. Aber inzwischen habe ich das für mich so ausgebaut, dass es so ein Zwischending geworden ist.
Wir wollen Sie mal testen, Frau Liu. Ich habe mir so ein paar dieser Piktogramme ausgesucht und dachte, na, wo Frau Liu da wohl selber steht, eher auf der deutschen, eher auf der chinesischen Seite. Sind Sie einverstanden? Dürfen wir das machen? Gut, es gibt zwei Strichmännchen. Ärger haben Sie beide. Das Deutsche zieht eine Flunsch, Mundwinkel runter. Das Asiatische lässt sich nichts anmerken, bleibt lächelnd. Und was macht Frau Liu?
Also ich denke, als ich jünger war, war ich eher auf der deutschen Seite. Und jetzt denke ich, bin meistens auf der chinesischen Seite. Man sagt auch, das ist auch eine Unreife, das zu zeigen in China. Vielleicht bin ich auch älter geworden.
Ich guck mal, also rot geschminkte Lippen, das zeigt alles nach oben. Habe ich jetzt Glück? Ich hoffe, Sie haben gute Stimmung für die Sendung und das ist dann
absolut, ja.
Echt. Probleme, Probleme im Deutschen. Geht man mittendurch, bei Ihnen auch in der Zeitung, ein Problem und dann rast man durch. In China schlängelt man sich schmiegsam dran vorbei. Wie machen Sie das?
Also erstens, um kurz zu erklären, das geht nicht darum, dass man das nicht behandelt in China, sondern das ist eine andere Philosophie. In China sagt man, ein Problem ist lebendig wie alles andere, das bewegt sich. Das ändert sich von Zeit zu Zeit, man sollte den besten Zeitpunkt abwarten, um die zu behandeln. In Deutschland ist es so, dass man glaubt, wenn man sie nicht behandelt sofort, egal wie dieser Zustand akut ist, ist dann das noch schlimmer. Also das ist bei mir sehr unterschiedlich. Manche Probleme muss man in der Tat sofort behandeln. Aber andere Sachen ist einfach so, dass man abwarten sollte. Mhm. Weil der sonst einfach, wenn man sonst zu sehr überstürzt, auch viele Sachen noch schlechter gemacht werden kann. Und das ist variiert von Fall zu Fall.
Da wechselt die Weisheit zwischen Deutsch und Chinesisch bei Ihnen in Ihrem eigenen Menschsein. Und die gute Laune bei schlechtem Wetter, bleiben Sie deutsch empfindlich und meckern oder chinesisch fröhlich und nehmen es, wie es ist?
Ich glaube, da bin ich schon zu lange hier, da bin ich schon sehr deutsch geworden.
In welcher Sprache träumen Sie?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe auch schon mal auf Spanisch geträumt, obwohl ich nur ganz wenig Spanisch kann. In Kuba habe ich in der Tat mal auf Spanisch geträumt, weil ich mir selber irgendwas zusammengetextet habe, was auch wahrscheinlich gar nicht Spanisch war.
Warum eigentlich dieses kleine quadratische Format für dieses Buch Ost trifft West? Das wirkt ja ganz bescheiden, sind vielleicht 15 mal 15 Zentimeter, mehr ist es nicht. Und was für ein Schatz es ist, teilt sich erst mit, wenn man es aufschlägt, aber eigentlich eher unauffällig klein.
Ich habe das damals angefangen, in New York daran zu arbeiten, weil ich genau 13 Jahre in Deutschland, 13 Jahre in China gelebt habe, als das Buch angefangen hatte. Und da war ich 26 und das ist genau 13 mal 13 Zentimeter.
Ich hätte 15 mal, das ist ja toll. 13 mal 13, weil sie 13 Jahre in jeder Welt gelebt haben. Es war ein überraschender Bucherfolg, denn nicht nur Deutsche und Chinesen fanden sich in den knappen Strichen porträtiert. Sie haben auch Stimmen zu diesen Zeichnungen bekommen, bis hin zu den Aborigines in Australien. Worauf führen Sie denn das zurück? Sind Piktogramme so unglaublich international?
Ich denke, Piktogramme sind die ersten Versuche der Menschheit, sich zu verständigen. Man findet ja auch in den Höhlen die Ureinwohner auch immer diese verschiedenen Arten von Strichmännchen. Und zweitens, denke ich, ist die Welt inzwischen so durchmischt durch verschiedenen Sachen, früher durch die Kolonialisierung, durch Austausch von Missionare oder inzwischen auch die Austausch von verschiedenen Ländern, einfach aus Tourismus. Da hat man schon mal diese Begegnung gehabt. Und wo Begegnung war, gibt es positive und auch negative Assoziationen. Und da fragt man sich, woher das kommt. Und ich glaube, dass viele Menschen da drin sich selber auch wiedergefunden haben. Interessant war auch eine Lehrerin in Indien. Sie hat mir angeschrieben, sie hat mein Buch benutzt, um auf die Konflikte zwischen Indien und Pakistan hin, hat sie die Konflikte zwischen Palästina und Israel mit den Studenten besprochen, um das Verständnis von ihrem eigenen Land dann zu erzeugen. Das fand ich wahnsinnig interessant, weil das wirklich über sehr, sehr viele Kulturen geht.
Mit ihren Piktogrammen dann in einem anderen Sprach- und Kulturraum quasi die Welt erklärt. Dann könnte man ja mit Piktogrammen, wenn man sie gezielt setzt, gut macht, manch kulturellen Clash auch umschiffen.
Ich denke, man kann auf jeden Fall ein Verständnis schaffen, dass man einen Gesprächsstoff hat.
Yang Liu ist Designerin. Ich sage immer Designerin, aber das Fach dazu hat ja den komplizierten Namen, jetzt verspreche ich mich schon, Kommunikationsdesign. Sie sind als sehr junge Frau, als Teenie fast noch, auf dieses Fach losgesteuert. Wussten Sie wirklich, was sich dahinter verbirgt? Kommunikationsdesign, mich hätte ja schon das komplizierte Wort platt gemacht.
Das kommt ja aus dem Grafikdesign. Zu meiner Studienzeit wurde das gerade umbenannt ins Kommunikationsdesign, da dieses Feld auch vielfältig wurde mit ganz vielen anderen Kommunikationskanälen, wo vorher es nicht gab, sodass man dieses Wort dann letztendlich hat als Berufsbezeichnung.
Aber Sie haben gleich gewusst, was sich dahinter verbirgt und das wollen Sie machen?
Genau. Also das kann man ja, ich habe mich dann erkundigt und auch damals jetzt angeschaut, wie diese Agenturen so funktionieren. Das konnte ich mir gut vorstellen, ja.
Man arbeitet ja oft mit der Reduktion von Grundformen. Also bei Piktogrammen, je einfacher, desto klarer, desto besser kommt das dem chinesischen Verständnis von Ästhetik entgegen?
Ich denke, die Reduktion, diesen Aspekt ja. Die chinesische Kunst gibt ja die intellektuelle Kunst in China und das volkstümliche Kunst. Und das unterscheidet sich sehr von der Ästhetik. Die volkstümliche Kunst ist sehr voll und bunt und die intellektuelle Kunst ist sehr reduziert, zurückgenommen. Meistens in Schwarz und Weiß. Die einzige Farbe, die man sieht, ist das rote Stempel, wo man seinen Namen dort als Signatur abgibt. Der Rest ist relativ farbenarm.
Aber die Schrift selber ist ja zumindest für mein außenstehendes europäisches Auge hochkompliziert, sehr verzwirbelt. Und es soll zehntausende Schriftzeichen geben. Also das steht dem doch fast diametral entgegen. Also in der Kunst so zu reduzieren und in der Schrift so viel, hier noch ein Schnörkel, da noch ein Schnörkel. Oder hat das was gemeinsam?
Ja, das sind eher bildhafte Zeichen, die aus einem ganz anderen Schriftsystem kommen. Und diese Bildhaftzeichen kommen auch teilweise aus Bildern, wie zum Beispiel das Wort Mund ist auch das altchinesische Mund, sieht auch wirklich aus wie ein Mund und so weiter. Es gibt sehr viele, auch das Wort Vogel, das kam auch von einer Zeichnung von einem Vogel. Also sehr ähnlich wie das ägyptische Hieroglyphen ist das Chinesische dann ins Moderne noch weiterentwickelt worden, sodass diese Zeichen heute da sind.
Und Sie reizt das auch mit diesen Piktogrammen, Ihr inzwischen Weltbürgerinnen-Dasein zu leben. Das muss doch reizvoll sein, wenn man mit diesen Zeichensprachen bis Indien kommt und damit gar nicht gerechnet hat.
Ich denke, damit so abstrakte Formen, das sind ja eine universelle Sprache, diese Piktogramme, erreicht man einfach mehr Menschen. Und das ist das, was mich sehr erfreut.
Sie haben sehr früh eine eigene Agentur gehabt. machen also Grafikdesign für Kunden. Wie ist das eigentlich? Warten die erstmal ab, was sie für Ideen haben? Oder ist eher der Fall umgekehrt, dass jemand sagt, also so und so stellen wir uns unsere Werbung vor und Frau Liu, malen Sie uns das mal?
Also so ist noch nie vorgekommen. Es ist eigentlich, ich habe eigentlich nur Aufträge, wo ich ziemlich viel Freiheit habe und auch sehr selten an Entwürfen nachher auch geändert wurde. Das ist, ich habe sehr viel Glück mit den Kunden. Sie sind sehr respektvoll und ich habe eigentlich ziemlich freie Hand in der Gestaltung.
Wird das die bessere Arbeit, wenn ein Kunde sagt, das ist meine Situation, ich möchte, dass Sie für mich arbeiten und Ihnen von sich erzählt und dann sagt, machen Sie mal?
Das ist in der Regel so, dass man gebrieft wird auf das Problem, das Kommunikationsproblem und wir liefern die visuelle Lösung dazu. Das heißt, es muss irgendein Problem bestehen, dass bestimmte Sachen nicht gut funktionieren, die Außenkommunikation oder die Darstellung. Und wir sind dann gefragt, diese Kommunikation dann visuell zu verbessern.
Was ist denn für Sie gutes Design? Können Sie uns da mal vielleicht ein Beispiel geben, wo das besonders augenfällig wird?
Es kommt darauf an, also bei Kommunikationsdesign ist das der Kommunikationsziel durch eine kluge, visuell ansprechende und auch gut merkbare Visualität dann gelöst wird. Also das Problem muss zuerst gelöst werden und dann muss man eine visuelle Sprache finden, die für dieses Publikum, das designierte Publikum, ansprechend ist.
Also der Fischophant löst das Problem, Kinder ins Aquarium zu bringen.
Genau, also es kommt immer darauf an, ob das Kinder sind, Senioren oder Menschen, also die, so eine Studenten oder einfach mittlere Alters, das sind alles verschiedene Publikum. Und dementsprechend muss man andere Sprache, dann visuelle Sprache entwickeln.
Und wie halten Sie es selber, wenn Sie einen Stuhl, eine Vase oder auch schlicht Zahnpasta kaufen? Welche Rolle spielt für Ihr tägliches Leben Design?
Je nachdem, also man hat natürlich bei jeder Situation andere Wünsche, wie die Produkte aussehen sollen. Und dementsprechend kauft man einfach ein. Zum Beispiel bei Kinderprodukten ist mir einfach wichtig, dass es vertrauenswürdig aussieht. Weniger, dass es futuristisch ist.
Wie sieht Zahnpasta für Kinder vertrauenswürdig aus?
Dass es eine lange Tradition hat, dass etwas ist, was diese Hersteller einfach schon lange machen und erfahren sind. Und bei zum Beispiel Sachen, die ich für andere Leute mitbringe, wie für ein schönes Abendessen mit vielen anderen Designern, da würde ich eher was Schönes, Futuristisches, Ansprechendes kaufen. Dass es auch was Neues da zum Anschauen, zum Besprechen ist. Das ist, kommt immer auf die Situation an.
Sie sind inzwischen selber Hochschullehrerin für Ihr Fach, ist mit Anfang 30 schon geworden. Ist das nicht heute eine komplett veränderte Ausbildung durch das Internet, durch die Digitalisierung? Oder wird in der Ausbildung immer noch fleißig gemalt, geschnippelt und geklebt?
Beides. Ich denke, beides auch relevant. Wir haben die Grundausbildung, auch, dass die Studenten auch mit der Hand sehr viel machen, weil man kommt zu einer ganz anderen Denkweise. Wenn man nur digital arbeitet, dann entfällt natürlich auch viele Ideen, die durch das Kribbeln manchmal einem einfach anfällt. Und das machen wir beides. In den Grundkursen habe ich immer die ersten beiden Sitzungen, wo die Studenten kein digitales Gerät benutzen dürfen. Die müssen einfach sich hinsetzen und Ideen entwickeln durch so eine Art, ich nenne das mal Kreativitätstraining.
Und Sie selber haben jahrelang auch gelernt zu denken, visuell zu denken mit der Hand. Sie selber haben ja, glaube ich, sehr viel gemalt, gezeichnet, oder?
Genau, also ich hatte ja in der Kunsthochschule als Kind schon Kurse belegt in Peking und bin eigentlich sehr traditionell ausgebildet worden. Bis ich dann diesen Beruf gewählt habe, was doch relativ angewandt ist.
Und in einem ist unser Gast, die deutsch-chinesische Designerin Yang Liu, wirklich sehr asiatisch. Sie ist nämlich höflich zurückhaltend. Eben während der Musik habe ich erst erfahren, dass sie gerade mit Arbeiten auf einer Ausstellung vertreten ist im Spreewald. Was ist das für eine Ausstellung? Was zeigen Sie da?
Das ist eine Open-Air-Ausstellung im Wasser. Ich habe dort zwei Arbeiten. Eine ist über das Fremdsein. Ich habe verschiedene fremde Tiere ins Spreewald gesetzt. Wenn man da vorbei paddelt, wird man diese Tiere eins nach dem anderen entdecken. Und man hat verschiedene Gefühle dazu. Manche liebt man, kann man so akzeptieren. Manche wünscht man sich weniger. Vor manchen hat man ein bisschen Angst.
Ein Beispiel? Also Tiere, die nicht in den Spreewald gehören und dann wie gestaltet?
Zum Beispiel, die sind alle auch ein bisschen piktogrammartig gestaltet in Neonfarben, zum Beispiel ein Faultier oder ein Hai, Kiwi.
Oh, und wenn Ihnen jetzt im Spreewald plötzlich ein Hai begegnet in, glaube ich, ganz rot, ganz neonrot.
Genau, im Wasser.
Nehmen Sie nicht Reis aus, das ist Kunst, sehr sehenswerte Kunst von unserem Gast von Yang Liu. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Stunde bei uns, Frau Liu.
Sehr gefreut.
Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.